Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Giel.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Willkommen.
Herzlich willkommen.
Stille.
Fang an.
Fang an. Wir haben heute uns eine neue Folge ausgedacht oder besprochen. Und zwar geht die mehr Richtung Gesundheitskompetenz anstatt unsere letzten zwei Folgen. Und es geht um den heißgeliebten Beipackzettel und wie man damit umzugehen hat oder umgehen sollte. Genau, du hattest eine Geschichte, beziehungsweise hast Cliffhanger-mäßig Geschichte aus der Praxis in unser Notepad geschrieben. Hau raus, jetzt bin ich neugierig.
Also es ist wahrscheinlich etwas, das so in der gleichen oder in einer etwas abgewandelten Form in sehr vielen Haus- und Facharztpraxen passiert. Man verordnet ein Medikament, in diesem Fall war es jetzt ein Antibiotikum, das eben dringend erforderlich war, und klärt den Patienten darüber auf, dass das eben notwendig ist, und das war in dem Fall auch testgerecht. Und der Patient meldet sich 20 Minuten später erneut in der Praxis mit der Frage, ob denn nicht auch ein anderes Antibiotikum gehen würde. Dann lässt man antworten oder man antwortet selber, nein, geht leider nicht, haben wir ja besprochen, weil es muss halt dieses sein wegen des Erregerspektrums. Dann 2 Stunden später, Patient war in der Apotheke, meldet sich wieder in der Praxis. Im Beipackzettel steht aber, für diese Indikation oder für diese Erkrankung müsste man das Antibiotikum so oder so einsetzen. Man erklärt dem Patienten, warum man es so verordnet hat, wie man es verordnet hat, und dass es indikationsgerecht ist und dass die Einnahme so und so erfolgt. Alles okay. Wieder einige Zeit später kommt die nächste Nachricht des Patienten. Er hätte jetzt aber doch nochmal auch im Beipackzettel etwas ausführlicher gelesen und hätte jetzt gelesen, dass das aber bei anderen Erkrankungen nicht genommen werden darf, die aber ja auf ihn eventuell auch zutreffen würden, ob man das denn nicht nochmal mit ihm besprechen würde. Mhm. Und auch da haben wir ihm dann die Auskunft gegeben, dass es eben schon so ist, dass wir bei der Verordnung immer mit einbeziehen, welche Vorerkrankungen der Patient hat, und dass wir natürlich prüfen, ob das Medikament gegeben werden darf oder nicht. Und es auch in dem Fall erfolgt und dass er sich keine Sorgen machen muss. Wir sind dann eben da nochmal konkret auf die Erkrankung eingegangen. Und das alles hat Zeit gekostet.
Ja.
Und es war am Ende nicht wirklich erforderlich. Der Mensch hat dann mit einem sehr guten Gewissen sein Medikament eingenommen. Ja, aber es hätte eigentlich gar nicht sein müssen.
Ich glaube, diese Patienten gibt es in jeder Praxis. Und ich könnte jetzt auch aus dem Stegreif, glaube ich, 3, 4 Geschichten erzählen zum Beipackzettel und die Diskussion, die wir haben. Ich muss dann immer mich dran erinnern, ja, ich habe darum gebeten, kompetente Patienten zu haben, die auch nachfragen. Also dann darf ich mich nicht beschweren. aber der Beipackzettel, das ist mir wichtig, einfach mal zu sagen, das ist ein Zettel, den hat die Pharmaindustrie eingeführt, um sich selbst abzusichern.
Kannst ja mal ganz grob formulieren, da steht eigentlich alles drin, was man haben kann. Und da steht auch so ungefähr jedes Symptom drin, was man schon mal haben kann. Also das wird ja mal differenziert nach Häufigkeit. Es ist sehr häufig, ist es häufig, ist es selten. Und da findet sich jeder Mensch wieder mit irgendwas.
Ja, auf jeden Fall.
Der Beipackzettel ist ja auch eine Fachinformation. Also es ist jetzt nicht eine reine Patienteninformation, sondern der ist auch gedacht für uns Verordner oder für die Apotheker, damit man als Fachperson noch einmal checken kann, ob bei bestimmten Dingen eben dieses Medikament verordnet werden darf oder in welcher Menge es verordnet wird. Und diese Fachlichkeit, die wird nicht immer von den Patienten verstanden, ne? Also da stehen dann halt Dinge drin, die schon auch in gewisser Weise ein Medizinstudium oder vielleicht auch ein Pharmaziestudium erfordern, um das genau zu verstehen, warum das da jetzt steht. Ja. Und das ist ein Punkt, der viel Unsicherheit bringt, wo häufige Fragen kommen und wo die Menschen dann immer sehr besorgt sind, weil sie das eben manchmal nicht ganz verstehen.
Mhm. Ein Beispiel ist immer die Niereninsuffizienz, dass man bestimmte Medikamente nicht bei einer Niereninsuffizienz nehmen sollte. Aber da gibt es dann auch wieder eine Abstufung der Niereninsuffizienz. Also der Nierenwert erst ab einem bestimmten Wert, dass es nicht mehr aufgeschrieben werden darf. Und das kann ein Laie und Patient nicht verstehen, weil da liest dann nur Niereninsuffizienz. Man hat es trotzdem aufgeschrieben, obwohl der Patient eventuell eine Niereninsuffizienz hat. Aber dann haben wir darüber nachgedacht, weil manchmal muss man dann die Dosierung anpassen. Aber das ist etwas, was du meinst, diese Interpretation, das muss dann durch eine geschulte Person folgen und gemacht werden.
Es ist ja manchmal auch so, ich bin da teilweise etwas, sagen wir mal, indigniert, wenn jemand in der Sprechstunde aus der Tasche den Beipackzettel rauskramt des kürzlich verordneten Medikaments und mir den dann so unter die Nase hält und es ist alles farblich markiert. Und ja, das verbucht man natürlich dann direkt so nach dem Motto, der Patient vertraut mir nicht und der denkt, ich bin inkompetent.
Das kann manchmal so rüberkommen, das stimmt, ja.
Das kann so
rüberkommen. Obwohl das wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist mehr aus Angst.
Genau, das ist gar nicht so gemeint, sondern die Menschen haben dann wirklich einfach Sorge, fühlen sich nicht gut aufgeklärt oder haben halt von irgendwem gehört, dass man doch gerade bei diesem Medikament doch nochmal ganz vorsichtig sein sollte oder sowas. Und dann ist es ja eigentlich ein Vertrauensbeweis, dass sie dann nochmal zu einem kommen und das nachfragen und nicht einfach das Medikament in die Schublade legen und sagen, das nehme ich nicht mehr und das wurde ja wohl vom Arzt offensichtlich falsch verordnet. Deswegen darf man sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, würde ich sagen.
Stimmt. Stimmt. Ich denke, das ist wirklich aus Angst, das Handeln und auch eine Wissenslücke in dem Fall, was aber verständlich ist, weil die das nicht studiert haben. Woher sollen die das Wissen haben? Und wenn man ein bestimmtes Wissen nicht hat, dadurch entsteht Angst.
Ja. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich habe schon das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft eher eine negative Wahrnehmung von Medikamenten existiert.
Chemische Medikamente. Chemische Medikamente von der Pharma, während Natur einen sehr positiven Touch hat, was ich nicht ganz so sehe. Ich habe lieber ein gut kontrolliertes medizinisches, chemisches Medikament als ein weniger kontrolliertes, natürliches. Mein Beispiel dann ist immer, der Fliegenpilz ist natürlich, ist aber auch nicht ungefährlich.
Und der hat aber keinen Beipackzettel.
Der hat keinen Beipackzettel, genau. Aber die Erfahrung habe ich auch, dass Natur gut ist und Pharma, chemische Sachen schlecht. Und das sehe ich nicht so.
Ja, nee, sehe ich jetzt auch nicht so. Jedes hat seine Indikation und.
Ja. Aber ich hatte ja gerade dir vorher schon erzählt, die Geschichte mit rotem Reis und die Fettstoffsenker. Das ist so ein Beispiel, das wo sagt, ja, roter Reis, das ist eigentlich der gleiche Wirkstoff, was in einem Fettstoffsenker im Statin drin ist, bloß wesentlich unkontrollierter dosiert und wesentlich ungenauer. Und dass dann die Leute lieber den roten Reis nehmen, anstatt die Statine, die sehr genau kontrolliert werden, da verzweifle ich manchmal.
Ja, an dem Thema Statine, da haben wir auch gerade schon gesagt, da müssen wir eine eigene Folge zu machen. Oder zum Thema Fettstoffwechsel.
Da kommt der nächste
Cliffhanger. Ist denn jetzt das Cholesterin überhaupt böse oder nicht?
Ja, ja.
Da machen wir mal eine eigene Folge zu. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Beratungsanlass, der sehr, sehr oft in der Sprechstunde vorkommt. Medikamente werden sehr kritisch begutachtet, Vitamine, Naturheilmittel und alles, was so in diese Sparten fällt. Das sehen die Menschen häufig viel positiver. Frage ich mich dann auch immer so, warum? Aber das ist, glaube ich, einfach dann das Gefühl, ich tue mir etwas Gutes. Und das Medikament, das hat ja sogar einen Beipackzettel. Da stehen ja ganz viele negative Folgen drin. Also kann das eigentlich auch für mich nicht gut sein.
Gefühlt. Dann kommt immer mein Standardspruch, auch Schokolade hat einen Beipackzettel.
Ja, das habe ich auch gerade gelernt. Jetzt, das wusste ich gar nicht.
Die Pharma hat sich einen Spaß gemacht und hat mal einen Beipackzettel für Schokolade aufgestellt. Und da gibt's plötzlich ganz viele Kontraindikationen für Schokolade. Es gibt eine maximale Dosierung und.
Das möchte ich jetzt mal nachschauen, die maximale Dosierung von Schokolade.
Da steht dann auch, wenn möglich. Also es ist sehr hoch angesetzt. sagen vorher häufig schon Übelkeit und Erbrechen.
Oh, das ist herrlich. Darf ich das mal zitieren? Also ich zitiere aus dem Beipackzettel für Schokolade. Da steht drin, stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen ein Medikament mit folgenden im Beipackzettel beschriebenen Nebenwirkungen verschreiben. An Nebenwirkungen sind bekannt Kariesbildung mit teils schwerster Zahnschädigung von frühester Kindheit an, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Verstopfung. Bei längerer Einnahme sind Fälle von Übergewicht, Bluthochdruck und Zuckerkrankheit erwiesen. In diesem Zusammenhang kann die Einnahme zu Bewusstlosigkeit, zu Schlaganfall, zu Herzinfarkt, zu Nervenausfällen, Nierenversagen, Erblinden, hohem Fieber, zu Amputation der Gliedmaßen führen. Auch Todesfälle sind erwiesen.
Ja, genau. Das ist, also, und das ist Schokolade.
Ja. Beim Lesen dieses Beipackzettels wären Sie sicherlich entsetzt und würden dieses Medikament auf keinen Fall einnehmen. Das oben genannte Beispiel zeigt jedoch nur den Beipackzettel für Schokolade.
Also hier die maximale Dosierung sind 200 Gramm pro Tag. Bei einer Überdosierung, ab ca. 20 Kilo gleich 200 Tafeln, kann zu berauschender Wirkung führen. Zumeist kommt es aber schon bei der Einnahme von 10 Kilo zu Erbrechen und allgemein Unwohlsein. Achtung, ein Gegenmittel ist nicht verfügbar.
Aber 200 Gramm Schokolade am Tag ist auch echt viel, oder?
Ja, das ist eine Tafel Schokolade.
Das sind zwei Tafeln, oder?
Anderthalb, ich habe schon Ewigkeiten keine Schokolade gekauft. Es gibt auch in drei Größen.
Hast du einen Beipackzettel gelesen, deswegen.
Genau. Es gibt drei Größen. N1 ist 100 Gramm, N2 ist 300 Gramm und N3 ist 500 Gramm.
Ach, okay. Fetttafel so. Mit Bruchrille.
Vielleicht müssen wir den einmal verlinken. Das ist, ja, macht das Spaß, den zu lesen.
Bin ich ehrlich. Aber ja, das zeigt sehr, sehr gut, wie die Beipackzettel einfach Unsicherheit auch erzeugen und dazu dann immer wieder auch Beratungsanlässe nach sich ziehen, die eigentlich gar nicht sein müssen. Wenn Patienten Beschwerden haben, dann suchen sie ja oft eine Ursache dafür. Mhm. Und dann suchen sie auch oft in den Medikamenten, die sie bekommen.
Ja,
nehmen wir jetzt mal als Beispiel, weiß ich nicht, Hautjucken, Kopfschmerzen, Schwindel. Das sind also häufige Symptome. Das kann schon mal passen, ist aber häufig auch nicht so. Denn teilweise nehmen die Patienten ja das Medikament oder ihre Medikation. Sagen wir mal, sie nehmen ein Schilddrüsenmedikament und nehmen das seit Jahren und haben plötzlich Schwindel. Dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass das rein mit dem Medikament assoziiert ist. Es steht aber sicherlich im Beipackzettel.
Juckreiz und Schwindel auf jeden Fall. Also ich kenne, glaube ich, keinen Beipackzettel, wo das nicht drin steht.
Und manchmal sind die Leute ja dann schon so, dass sie dann das Medikament einfach absetzen, ohne vorher Rücksprache zu halten, weil sie dann halt mal gucken wollen, ob denn die Beschwerden besser werden. Teilweise werden sie ja sogar dann besser, weil sie gar nichts mit dem Medikament zu tun hatten und auch mit dem Medikament von alleine in 3-4 Tagen wieder weg gewesen wären. Aber dann wird es häufig dem Absetzen zugeschrieben.
Ja, das ist dann diese Kausalität, also der Zusammenhang. Ist das wirklich die Ursache vom Schwindel und nimmt man die Ursache weg? Ist er wirklich ein fester Zusammenhang? Das wird dann, geht da manchmal unter.
Ja, und dann wird es immer schwierig, weil dann muss man sozusagen bei Punkt Null anfangen und nochmal erklären, ne, dass das eben Symptom, das der Patient jetzt hat, sofern es nicht abklärbar eine andere körperliche Ursache hat, weiß ich, wenn jemand Schwindel hat, vielleicht hat der auch einfach nur niedrigen Blutdruck oder hat vielleicht eine Herzrhythmusstörung oder so, die aber nichts mit dem Medikament zu tun hat. Und das muss man dann aber klären und das erfordert häufig dann auch noch Untersuchungen.
Deshalb habe ich auch für mich so die Regel, dass wenn einer mit Beschwerden kommt und er geht davon aus, dass es durch Medikamente stattfindet oder dadurch kommt und das ist jetzt kein lebensnotwendiges Mittel, wie zum Beispiel Blutverdünner oder ein Antibiotikum, was man in der Zeit nehmen muss, weil es sonst wirklich zu Sepsis kommen könnte oder sowas, also zu Blutvergiftung. Nehmen wir nochmal die Statine, die Blutfettsenker. Wenn man sagt, okay, die sollen Beschwerden verursachen, dann kann man das ja besprechen. Man kann sagen, okay, wir versuchen das mal zu stoppen für 6 bis 8 Wochen, gucken, ob die Beschwerden weggehen. Wenn die Beschwerden weggehen, dann ist es ganz wichtig, nach 6 bis 8 Wochen nochmal die Tabletten einzunehmen und gucken, kommen die Beschwerden wieder. Weil wenn die Beschwerden dann nicht wiederkommen, dann hat das keinen Zusammenhang. Das waren dann zwei Paar Schuhe. Wenn die Beschwerden dann wiederkommen, dann kann man wieder stoppen, gucken, gehen die Beschwerden wieder weg. Und erst dann sagt man, spricht man von einer Medikamentenunverträglichkeit, weil dann hat man das wieder gezielt getestet. Und da bin ich dann auch relativ streng, weil sonst verliert man so viele Möglichkeiten, jemanden zu behandeln, wenn man alle Medikamenten wegstreicht, weil der Patient denkt, es nicht zu vertragen. Da muss man es richtig austesten. Das ist dann mein Ansatz. Aber das dauert Zeit, weil es einfach 6 bis 8 Wochen Zeit braucht zum Stoppen und die Diskussion, die man mit dem Patienten führt.
Man muss aufklären. Es ist ja auch wichtig, dass Patient und Arzt dann beide auf der gleichen Linie sind, dass man das im Konsens macht und dass im Idealfall der Patient die bestmögliche medizinische Behandlung für seine Erkrankung bekommt und man nicht bei vermeintlichen Beschwerden dann recht schnell einknickt. Ja, manchmal ist es einfach sehr schwierig, wenn da sehr viel Ressentiments und sehr viel Angst und das sind auch so Fälle, da finde ich es wichtig, so aufzuklären, weil man geht ja schon auch Risiken ein, wenn man auf eine sinnvolle Therapie verzichtet. Das muss der Mensch dann einfach wissen.
Aber das muss er auch wissen und das muss dann eine bewusste Entscheidung sein.
Genau.
Okay, sollen wir mal zur Take-Home-Message kommen?
Mach das mal, ja.
Also, bei Beipackzettel, das ist einfach Literatur für Ärzte und Pharmazeuten. Wenn Verdacht auf eine Unverträglichkeit da ist, nicht einfach absetzen, sondern mit dem Arzt Kontakt aufnehmen. Dann am besten, wenn es möglich ist, das 6 bis 8 Wochen stoppen und danach nochmal gucken, ob die Beschwerden verschwinden. Wenn ja, muss dann nochmal nach 6 bis 8 Wochen das Medikament gestartet werden, um zu gucken, ob es wirklich damit zusammenhängt. Manche Medikamente kann man nicht absetzen, weil es lebensbedrohlich sein kann. Und ganz viele Beschwerden, die im Beipackzettel sind, haben nicht per se was mit dem Medikament zu tun. Es können auch Zufallserscheinungen sein, dass sie zufällig gleichzeitig gestartet haben.
Oder genau. Sind. Und wenn man jemand ist, der bei neuen Medikamenten schon auch gerne sehr genau informiert werden möchte, dann das auch ansprechen in der Sprechstunde. Viele Ärzte machen das automatisch, dass sie in eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen und auch checken, darf der Patient das Medikament nehmen. Aber es wird halt dem Patienten nicht immer so vermittelt.
Ja.
Und dann lieber nochmal nachfragen und auch einmal nach den häufigsten Nebenwirkungen fragen. Das erklären wir gerne. Und häufig führt das schon zu einer besseren Therapie-Adherenz.
Genau. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Tipp. Nächsten Punkt, sondern nicht nächsten Thema. Jetzt kommt noch ein Thema. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, das wollte ich sagen. Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt? Da haben wir diesem beide was geschrieben, ne?
Ja, du hast mehr geschrieben.
Ja,
bei
das,
mir
ich hatte,
ist es recht kurz eigentlich nur. Bei uns ist schon wieder das Faxgerät kaputt, keiner weiß warum. Und das führt zu viel Chaos in der Praxis, weil ja immer noch alle Anfragen von den Heimen per Fax kommen und von den Apotheken, die Medikamentenanforderungen, die kommen auch alle per Fax. Und wenn das Gerät nicht funktioniert, dann kriegt man das halt einfach nicht.
Mhm.
Und es gibt keinen anderen Weg, wie einem das zugeleitet wird. Also hatten wir, man haben dann herausgefunden, dass bestimmte Faxe sind irgendwie durchgegangen, andere nicht. Und konnten dann einiges ausdrucken und hatten dann 50 Seiten Medikamentenanforderungen von der Apotheke an einem Tag, die dann halt gesammelt war von den letzten paar Tagen.
Oh nein.
Ja, und es gab keine gute, schnelle Lösung dafür, weil wir hatten dann einen Techniker, der uns da geholfen hat, der es aber dann erstmal auch nicht rausgefunden hat und unsere Eigenkompetenz hat es auch nicht gerichtet.
Oh nein.
Also mal schauen, was nächste Woche passiert.
Ich hoffe, dass es wieder funktioniert. Man ist echt ohne Fax aufgeschmissen, ne? Und das im 21. Jahrhundert.
Da nochmal die Bitte, also warum geht das nicht digital? Warum geht das nicht?
Es gibt doch die Kim.
Genau.
Ja, also mein Thema, was mich die letzten 2 Wochen bewegt hat, hat auch was mit Medikamenten zu tun. Und zwar ist seit dem 2. Quartal 25 und ab dem 1. Quartal 26 sind bestimmte Insuline nicht mehr zu bekommen. Das sind sehr alte Insuline, die sehr lang erprobt sind und dementsprechend auch preiswert sind. die jetzt nicht bei den jüngeren Ärzten weniger aufgeschrieben werden, aber viele Patienten sind noch auf diese Medikamente eingestellt. Und ungefähr 10% der Diabetespatienten sind darauf eingestellt. Und diese Medikamente sind nicht mehr zu bekommen. Und wir kriegen vermehrt Fragen, wie wir diese Patienten umstellen auf andere Medikamente. Und ich finde das ziemlich schade, dass so erprobte, gute Medikamente vom Markt weggenommen werden und wurden. Ich wollte wissen, weshalb. Ist das ein finanzieller Faktor? Ich glaube, das spielt auch mit, weil man da jetzt kein großes Geld mehr mit verdient. Pharmaunternehmen, die das herstellen, die sagen, es wird halt immer weniger aufgeschrieben und dementsprechend ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich nicht mehr da und die neueren Medikamente wären sicherer und sind genauer für die Einstellung des Blutzuckers. Und ja, aber das hat mich irgendwie die letzten 2 Wochen sehr bewegt, weil viel diese Nachfragen kamen und das wollte ich einfach mal besprochen haben.
Ja, teilweise betrifft uns das ja auch in den Hausarztpraxen.
Ja.
Die Diabetologen betrifft es noch wesentlich mehr. Bei denen kommen dann ja noch viel, viel mehr Anfragen. Ich sehe das so ein bisschen auch im Vergleich noch zu den diversen anderen Anfragen, weil Medikamente nicht verfügbar sind, weil bestimmte Blutdrucksenker auf einmal nicht mehr da sind, dass man dann ständig
Osteoporose-Medikamente, die dann plötzlich nicht mehr zu bekommen sind.
Genau, und dann muss man ständig einfach mal so zwischendurch Medikamente umstellen.
Mhm. Und dann sagt man, probiert das, dann kommt wieder eine Antwort von der Apotheke, nee, das gibt es nicht. Und dann muss man wieder aufs Neue sich was überlegen und das ist sehr zeitaufwendig.
Bei dem Insulin fand ich es eigentlich ganz gut, weil da wurde sehr frühzeitig informiert. Also ich weiß das jetzt schon, glaube ich, seit mindestens einem Jahr. Mhm. Dass da vor allen Dingen dieses langwirksame Insulin, das Levelmir, dass das dann nicht mehr verfügbar ist. Und da kann man sich dann ja schon auch drauf einstellen und ja, umstellen.
Das stimmt, aber es gibt ja so Patienten, die dann nicht so häufig kommen und die dann als sehr kurzfristig dann neu eingestellt werden müssen.
Ja, das gibt's.
Oder die haben noch viel zu Hause und haben dann noch Vorrat und das ist dann aufgebraucht so.
Ja, man erlebt dann auch immer so diese Anfragen, ja, können Sie mir davon bitte noch mehr aufschreiben? Ich möchte das gerne noch so lange nutzen, wie es geht. Also Hamsterkäufe von Insulin hatten wir auch schon in der Praxis, dass Leute dann wirklich das auf Privatrezept noch 3 große Packungen oder so, weil sie weil einfach das nicht umstellen wollten. Therapie läuft gut und da fragten sich die Patienten dann natürlich auch, warum muss das jetzt umgestellt werden? Aber ja, Medizin und Pharmaindustrie entwickeln sich halt weiter. Ne? Bestimmte Medikamente werden dann auch schon mal vom Markt genommen.
Das stimmt, aber es ist ja trotzdem noch ein gut funktionierendes Medikament. Ne? Und bei mir hat das immer so einen Beigeschmack, dass die Pharma doch mehr die neueren Produkte vermarkten möchten. Ja, die sind auch teilweise besser, ja, aber da verdienen die natürlich auch mehr mit.
Das ist jetzt die Hypothese. Ich weiß es nicht.
Lass das jetzt einfach mal so im Raum stehen.
Ich würde ja einfach sagen, dass wir das mal als vielleicht auch so betrachten, dass die ja auch nicht unendlich alles produzieren können.
Da hast du auch recht. Auf jeden Fall. Und wenn der Absatzmarkt immer kleiner wird, Dann
lohnt es sich halt wirklich nicht.
Faktor, genau. Dann ist das auch ein finanzieller Faktor, aber auch ein finanzieller Faktor, den man nachvollziehen kann. Wenn es teurer wird, die 1-2 Produkte zu produzieren und die große Masse macht es ja oft dann erschwinglich, dann ist das natürlich auch ein nachvollziehender Faktor.
Mhm. Ja. Also wir leben damit und stellen uns drauf ein.
Wir müssen uns damit umgehen. Hast du irgendwas Neues aus der Hausarztpraxis oder etwas, was man machen und lassen sollte beim Hausarzt?
Neues aus der Hausarztpraxis. Da habe ich gerade gar nicht so viel.
Ich hatte jetzt letztens einen Punkt, was man beim Hausarzt lassen sollte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Also es kann auch sein, dass ich mich nochmal wiederhole. Man sollte beim Hausarzt nichts klauen.
Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal kurz und haben gesagt, man sollte nirgendwo etwas klauen.
Genau, aber auch nicht beim Hausarzt. Also man muss jetzt nicht per se WC-Papier klauen, also nicht ganz so rollen.
Und seid ihr Opfer eines Toilettenpapierdiebstahls geworden?
Nicht recent, aber schon mal, ja. Oder Tampons. Also wir haben Tampons in der Praxis, aber die liegen nicht mehr offen, weil en masse Tampons geklaut worden.
Echt?
Und ja, also meine Nachfrage, wir haben Produkte, Hygieneprodukte für Frauen, aber inzwischen auf Nachfrage.
Ja, muss man einen Zettel aufs Klo, dass man sich melden darf oder so. Ja,
das haben wir nicht,
ja,
das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Aber das ist echt, da denke ich mir so, das ist doch unnötig. Also,
ja, genauso wie es unnötig ist, Kugelschreiber zu klauen. Ich habe den, also bei uns werden jetzt aktuell verschwinden immer die Otoskope. Ne, diese
die
kleinen Leuchten, ja, mit denen man in die Ohren schauen kann und in den Rachen. Wir haben schon extra nachgekauft und dann sind aber wieder welche verschwunden.
Die sind ja auch teuer.
Die sind teuer, die sind richtig teuer. Und das ist sehr ärgerlich. Und ich frage mich auch, warum.
Was machen die damit?
Sich in die Ohren gucken, ob sie Ohrenschmalz haben vielleicht oder so.
Das ist auch ein finanzieller Faktor. Bitte lass die Otoskope. Dann lieber die Tampons klauen. Aber die Otoskope, lass uns
gar
die Otoskope.
Klauen.
Sonst können wir nicht arbeiten.
Sonst stecke ich dann das nächste Mal denjenigen einen Tampon in die Ohren, weil ich kein Otoskop mehr habe.
Ah je, ah nee, das ist ja krass. Also ich hatte von einem Kollegen.
Blutdruckmessgeräte sind auch bei uns schon mal weggekommen und so.
Ich hatte vom Kollegen gehört, da wurde die Kunst von der Wand geklaut.
Das ist aber jetzt mal ein richtiger Klau.
Ja, aber das war dann halt kein Originalwerk, das war irgendein Print. Aber also deshalb bitte.
Aber wie
klaut
macht man
nichts.
Denn das? Ist dann
ich
jemand so mit so einem Bild unter dem
ich
Arm?
Ich weiß es nicht. Ich habe es mich auch gefragt, aber keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie groß das Bild war oder ob es nur ein ganz kleines war. Aber also es gibt's also und bitte nicht. Es ist auch ein finanzieller Faktor für uns.
Das sagst du jetzt so bittend. Also ganz ehrlich, wer sowas macht, der braucht nicht mehr wiederkommen.
Aber du musst sie ja erwischen.
Wir haben unsere Bilder an der Wand aber festgeschraubt. Die können nicht geklaut werden.
Mhm. Bei uns fällt das sofort auf, wenn ein Bild fehlt.
Ja, aber dann wird es dir wahrscheinlich erst auffallen, wenn der Mensch mit dem Bild schon weg ist, oder?
Ja, aber unsere sind relativ groß. Also da muss einer schon sehr IKEA-mäßig rauslaufen.
Also beim Empfang von, hatten Sie dieses Bild schon, als Sie in
das
die Praxis
kommt uns
gekommen
irgendwie
sind?
Bekannt vor.
Und dann sagt dann der Mensch, ja, das hat die Frau Doktor mir geschenkt.
Genau. Ja, genau so. Nee, deshalb, bitte lass die Sachen in der Praxis. Wenn Hygienemittel erforderlich sind oder wenn zu Hause mal die Klopapierrollen knapp sind, einfach Bescheid sagen, da kann man drüber reden.
Oh, ich habe noch was Schönes, das muss ich noch kurz erzählen. Ich hatte letzte Woche eine Dame da zu einer Wundversorgung und sie hat Pflaster mitgebracht.
Ach, süß.
Und hat zu mir gesagt, ja, hier nehmen Sie sich mal 3 Pflaster raus, weil Sie haben ja letzte Woche bei der Wundversorgung haben Sie mir ja 3 Pflaster von Ihnen gegeben und ich weiß, dass Sie diese Pflaster ja aus eigener Tasche bezahlen müssen.
Ach süß.
Und das war wirklich niedlich.
Oder so, da freuen wir uns drüber.
Ja, das war total nett.
Okay, und mit diesen guten Geschichten beenden wir jetzt diesen Podcast. Deshalb.
Ja.
Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdanderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdanderhausarzt, alles mit Unterstrich. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.